Die Botschaft heute ist, wie groß ist unser Gott? Ich möchte Gott vergrößern heute. Du weißt ja, bei den Ferngläsern hat man eine Möglichkeit, man kann das Fernglas umdrehen, dann ist alles weit weg. Und wenn man das Fernglas richtig hält, ist alles ganz nah. So, wir wollen Gott aus der Nähe mal betrachten. Aber zuerst einmal ganz herzlich eingeladen, im Monat August, da ging es zuerst mal um den unbekannten Gott, dann was gibt uns Gott und dass Gott uns vorangeht. Das waren so die Botschaften und heute ist die Botschaft, wie groß ist unser Gott. Ich möchte auch herzlich einladen für die nächsten Gottesdienste. Auf den gelben Zetteln sind da die nächsten Themen angegeben, bis Billy kommt. Aber zuerst mal die Themen, die jetzt noch diese Woche anstehen. Lass dich nicht von deinen Problemen erdrücken. Wenn Gott groß ist, wirst du nicht erdrückt. Dann lebst du, dann atmest du auf, dann gehst du mit dir vorwärts. Dann bist du befreit. Dann Gott beantwortet Gebete am Freitag. Und wie macht er das? Wie beantwortet Gott deine oder unsere Gebete? Ich will dir verraten, ein paar Tricks geben oder ein paar Anleitungen, Hinweise geben. Gebete, die Gott beantwortet und Gebete, die Gott überhaupt nicht beantwortet, gar nicht mal hören will. Also, Gebete, die Gott hört und beantwortet. Und dann am Samstag, bevor wir mit der Heilungs- und Segnungswoche beginnen, am Samstag, ich will einläuten, Gott heilt auch heute noch. Und ich werde den Beweis antreten, dass Gott heute noch heilt, dass Jesus noch nicht in Pension gegangen ist, dass er sein Amt noch nicht aufgegeben hat. Er ist umhergezogen, hat wohlgetan, das macht er immer noch. So, und von der Bibel her werde ich dann die Argumente dir liefern, dass du sagen kannst, ich lade dich ein zu den Heilungs- und Segnungstagen, Gott heilt heute noch. Also, die Wunder haben noch nicht aufgehört. Manche Gemeinden und Kirchen erzählen und quatschen da blödes Zeug. Die erzählen, die Zeichen und Wunder sind vorbei. Nein, die fangen jetzt erst richtig an. Jesus hat gesagt, ihr, also du und ich, wir werden sogar noch Größeres tun, was er getan hat. Stell dir mal sowas vor, weil der Heilige Geist da ist. Und der Heilige Geist ist die Ausrüstung zum Dienst. Jesus konnte damals nur an einem Platz, dort in Palästina, wirken. Er war begrenzt, sehr begrenzt sogar. Er wusste nicht einmal, wann der Vater sich vorbehalten hat, seine Wiederkunft. Also er war behindert. Und jetzt der Heilige Geist ist jetzt ungehindert über die ganze Welt, auf alles Fleisch. Gott macht keine Unterschiede mehr. Bevorzugt nicht irgendeine Rasse oder irgendeine Religion. Nein, er ist für alle da. So, Gott heilt auch heute noch. Das wird das Thema sein am Samstag 19 Uhr. Und dann von Sonntag früh bis Sonntagabend. Sonntag früh, den 29. August bis Sonntag, den 5. September, jeweils 19 Uhr, Sonntag natürlich auch um 10 Uhr, wird Billy hier sein. Er ist uns kein Fremder. Darf ich mal fragen, wer kennt den Billy Smith? Also, viele sind sogar durch ihn geheilt und gesegnet worden und zum Glauben gekommen, haben sogar den Heiligen Geist bekommen. Wer so die Art und Weise sehen möchte, wie das so bei uns passiert, gibt es eine tolle Reportage von Sat.1, vom Frühstücksfernsehen, das ist auch die Adresse hier, die Homepage, könnt es angucken. Weißt du, Sat.1 hat etwas ganz Schlaues gemacht, aber die wissen nicht, wie dumm sie sind. Und die haben hier einen Spion reingesteckt, der sollte mal testen, ob das echt ist, was der Billy macht, ob das funktioniert, ob das von Gott ist oder was das ist. Werden heute wirklich Kranke geheilt und haben sie so eine Testperson reingeschickt. Und dann ruft der Billy die Leute auf und diese Testperson kommt nach vorne. Und natürlich die Journalisten und die Reporter waren interessiert, was da passiert. Und der Billy betet nur ein kurzes Gebet, sagt ihm knallhart auf dem Kopf, was los ist, was seine Krankheit ist und was fehlt. Und tatsächlich, das fehlte. Die Ärzte konnten ihm nicht helfen. Ich glaube, 3 oder 4 Jahre hat er nur mit Schmerzen gelebt, nur mit Schmerztabletten und so weiter, hat nichts funktioniert. Und dann kommt er nach vorne, wird gebetet. Ich sehe ihn doch draußen. Ich sage, ich spinne. Das funktioniert. Das ist wahr. Und haben sie dann einen Arzt, Professor beauftragt von Charité, der soll das untersuchen, ist das wahr? Und das bestätigt, dieser Professor vom Charité bestätigt, ja, sowas gibt es. Und der Mann bestätigt, ja, ich laufe den ganzen Tag, jetzt kann ich endlich meine Arbeit erledigen und kann ohne Schmerzen arbeiten. Also die beste Reklame, die es überhaupt gibt. Also und deshalb verwende ich diese Reklame auch für uns und als Einladung zu den Gottesdiensten. Wenn du jemanden Zweifel hast, dann sagst, guck mal das an und überzeug dich selber. Vielleicht kannst du es auch mal Testperson sein. Und Gott will an dir seine Macht testen. Er kann was. Er kann Kranke heilen, er kann Süchtige befreien, er kann einiges tun. So, wer heute Abend oder heute Nachmittag, wer heute Morgen nicht gesegnet ist oder du hast verschlafen oder irgendwie was nichts mitbekommen und sagt, es hat mir nichts gebracht, ich lade dich ein für heute 14.30 Uhr in unserem zweiten Gottesdienst um 14.30 Uhr in Residenzstraße 90 in der Aula vom Caritas, in dem Caritas-Komplex. Und da werde ich predigen. Das Thema wird sein, sehe dich mit den Augen Gottes. Nicht mit den Augen deiner Eltern, nicht mit den Augen deiner Geschwister, Freunde und so weiter. Nein, sehe dich mit den Augen Gottes, wie Gott dich sieht. Und Gott sieht dich immer positiv. Du bist sein Ebenbild. Er freut sich, wenn er dich sieht, wenn er dich grüßen kann, wenn er mit dir reden kann. Also sieh dich mit den Augen Gottes. Das heute und übrigens all diese Predigten, die auch dort halte, sind im Internet zu hören jetzt. Wir haben schon, glaube ich, 8 oder 9 Predigten, die wir jetzt hineingesetzt haben. Also fühl dich frei und schau und klick das mal an und horch die Deutsch-Englisch-Übersetzung. Also Deutsch-Englisch läuft dann der Gottesdienst dort, so damit man auch international ein bisschen ist. Wie groß ist unser Gott? Wir haben entweder einen großen Gott oder wir haben große Probleme. Du hast die Wahl. Entweder einen großen Gott oder große Probleme. Hudson Taylor hat einmal gesagt, der China-Inland-Missionar, der einfach mit Gott gewagt hat, nach China zu gehen, der neue Wege ging mit Gott, der sagt, nicht einen großen Glauben brauchen wir, sondern einen Glauben an einen großen Gott. Das ist, was den Unterschied macht, der Glaube an den großen Gott. Gott kann Dinge verändern, Gott kann dein Leben verändern. Wenn du an ihn glaubst, mein Gott ist ein großer Gott. Wenn du von Gott erfüllt, von Gott begeistert bist, so da passieren gewaltige Dinge. Gott hat mir eine Botschaft gegeben, schon vor 2, 3 Jahren, vielleicht auch 4 Jahren. Und die Botschaft lautet, an der möchte ich heute Morgen ein bisschen weiterarbeiten. Sag Gott nicht, wie groß deine Probleme sind. Weißt du, wir sind so richtige Jammerlappen. Wir erzählen, wie groß meine Probleme sind. Ach, mich versteht niemand. Mit mir wird nichts mehr werden. Bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Sag Gott nicht, wie groß deine Probleme sind, sondern sag deinen Problemen, wie groß dein Gott ist. Sag deinen Problemen, jag die Probleme zum Teufel. Erzähle ihnen, mein Gott kann alles. Mein Gott kann sogar Kranke auferwecken, Tote auferwecken, kann sogar Leute auferwecken, die schon stinken, wie dieser arme Lazarus da. Also Gott kann Dinge tun, die unmöglich sind. Sag deinem Problem das, was Gott kann. Erschrecke sie und schockiere deine Probleme von der Größe Gottes oder mit der Größe Gottes. Gott ist ein großer Gott und ich sage das nicht irgendwie nur so Larifari oder so nebenbei, sondern ich sage wirklich, weil ich den geprüft habe. Schon 40 Jahre teste ich Gott, ob er was kann oder nicht kann. Also wir wollen heute Gott vermessen, prüfen, ist Gott wirklich so groß? Und nicht nur das die letzten 40 Jahre, sondern ich habe Argumente aus den letzten 2000 Jahren. Wie groß ist mein Gott? Wie groß ist mein Gott? Hat sich bewährt, tausendfach, millionenfach, hat sich bewiesen, also Gott hat so vielen Menschen geholfen. Wenn die Zeugen aufstehen würden, wer hat Erfahrungen mit Gott gemacht? Wir hätten eine Wolke von Zeugen, wir könnten gar nicht mehr den Himmel sehen. So viele Zeugen wären da, die uns umgeben. Menschen der Bibel, die preisen Gott, rühmen Gott, erzählen Gott von Gott, was er alles so getan hat. Durch wie viel Not hat dich der gnädige Gott durchgetragen? Wie viele Ängste hast du mit Gott überstanden? Und du bist immer rausgekommen aus der Sackgasse, aus der Auswegslosigkeit. Psalm 48, Vers 1, da schreibt der Dichter, groß ist der Herr, groß ist der Herr, groß ist der Herr. Und immer wieder klingt aus der ganzen Bibel, immer wieder halt es raus, groß ist der Herr, groß ist der Herr. Jemand, der Gott nicht kennt, der denkt, es gibt keinen Gott. Aber für den Glaubenden ist Gott groß. Oder Psalm 99, Vers 2. Der Herr ist groß in Zion und er ist hoch über alle Menschen. Gott ist hoch über alle Menschen. Und dann Psalm 77, Vers 13. Wer ist ein Gott so groß wie unser Gott? Also, wir haben früher eine Reklame gemacht für Jesus. Wir haben, weil da, es war Mode, dass die Leute sagten, Gott ist tot. Und dann hatten wir so Aufkleber am Revier. Den Leuten verkauft und überall geklebt. Wenn dein Gott tot ist, nimm meinen Gott. Wenn dein Gott nicht funktioniert, nimm unseren Gott. Der funktioniert noch. Der ist noch auf dem Thron und er hat alle Macht. Also wer ist ein Gott so groß wie unser Gott? Das ist eine große Auszeichnung für Gott. Weißt du, du musst dir ein gutes Gottesbild dir machen, dass Gott alles kann. Und je länger du mit Gott zusammen bist, desto interessanter wird der Mann, der Vater, die Mutter für dich. Dein Freund, desto intimer werden wir mit ihm. Je mehr wir mit Gott zusammen sind, desto unentbehrlicher wird er uns, desto wertvoller und desto mehr tut er auch für uns. Desto schneller können wir ihn abrufen. Für den Glauben ist Gott einfach Spitze, eine einfach großartige Spitze. Gott ist so hoch, größer als alle Götter, als alle Menschen, als alle Institutionen, als alle Organisationen, als alles, was wir hier haben auf dieser Welt. Gott überragt alles. Höher geht es nicht mehr. Er ist Spitze. Der Gottlose natürlich, der an Gott nicht glaubt, der sagt, wovon spricht der Herr Matutis hier? Weißt du, der kann mit Gott nichts anfangen. Der kann nicht einmal mit dem Wort Gott was anfangen. Der weiß nicht einmal, wie man das Wort Gott richtig schreibt. Der Gläubige, aber der täglich mit Gott redet, täglich mit Gott Gemeinschaft hat, der kann es nicht mehr lassen. Der ist so begeistert von Gott, dass er es nicht mehr lassen kann. Für ihn ist Gott die Mitte. Jesaja 12, Vers 6, das Zentrum seines ganzen Denkens. Morgens, wenn er aufsteht, denkt er schon an Gott. Mittags, beim jeden Löffel, denkt er schon an Gott. Abends, wenn er sich Zähne putzt, denkt er an Gott und dankt seinem Gott für den Tag, was alles gewesen ist. Für ihn steht Gott an erster Stelle und ist auch der letzte Gedanke seines Lebens. Und wenn er nicht mehr weiter weiß, ruft er Gott an. Er lebt also in der Gegenwart Gottes. Das ist der Gläubige, der Glaubende. Sein ganzes Leben ist erfüllt von Gott. Von morgens früh bis abends spät. Durch ihn ist er reich geworden, stark geworden, groß geworden, gesund geworden. Weißt du, Menschen, die sich mit Gott beschäftigen, die werden gesund. Die beste Medizin für deine Krankheit ist Gott. Fang an, an Gott zu denken, mit Gott zu reden. Ohne Gott natürlich kann der Gott, der Gläubige, sein Leben gar nicht vorstellen. Der weiß gar nicht, wie soll es weitergehen. Denn durch Gott ist er groß geworden. Durch Gott hat er alles, was er braucht. Und wenn er auf Gott verzichtet, verzichtet er auf das Leben. Und wenn er nicht aufpasst, wenn Gott nicht mehr in seinem Leben ist, hat er Probleme. Aber Gott ist da, wo zwei oder drei zusammenkommen, auch hier in diesem Gottesdienst. Du sagst, ich spüre ja nichts davon. Du musst auch nichts spüren. Er ist da. Er ist da, so wie die Sonne da ist, so wie der Mond da ist, so wie die Sterne da sind, so wie die Schwerkraft da ist, so ist Gott da. Spürst du die Schwerkraft? Du spürst sie nur, wenn du den Stein nach oben schmeißt, dass der wieder runterkommt. Da erlebst du die Schwerkraft. Also wir sind Kinder Gottes. Wenn wir Gott verlieren, verlieren wir den Vater. Und das Schlimmste ist, nicht die Mutter zu verlieren, den Vater zu verlieren. Wenn du Gott verlierst, verlierst du den Vater. Wir verlieren die Versorgung, verlieren unseren guten Ruf, verhungern und verkümmern dann dabei. Wir werden Waisenkinder. Wer beschützt uns? Wir geraten auf die schiefe Bahn. Niemand ermutigt uns und klopft uns auf die Schulter. Wenn wir den Vater verlieren, wenn wir Gott verlieren, verlieren wir den inneren Frieden, verlieren sogar unsere Existenzberechtigung. Was willst du ohne Gott machen? Ohne Gott bist du vogelfrei, dich kann jeder abknallen. Ohne Gott bist du dem Teufel ausgeliefert. Ohne Gott wacht niemand über dich, beschützt dich niemand. Du wirst zum Versager und bis schnell am Ende, wenn Gott nicht mehr dein Gott ist. Deshalb, wir wissen erst, wer und was Gott ist, wenn wir den mal nicht mehr haben. Wenn du ihn nicht mehr hast, dann merkst du, was dir fehlt. Was du einmal gehabt hast. Wie dieser verlorene Sohn, ich weiß, mein Vater hat Brot die Fülle, nachdem er dabei den Schweine gelandet ist. Solange Gott bei dir ist, bist du furchtlos. Ich will ihn nur umschreiben. Ich will nur skizzieren, damit du begreifst, damit du so Geschmack und Appetit auf Gott bekommst. Und sagst, ich will diesen Gott kennenlernen. Der Gott soll mein Vater sein. Der soll mein Freund sein. Der soll mein Helfer sein. Mit ihm möchte ich mich beschäftigen. Solange Gott bei dir ist, ist der Größere und der Stärkere immer bei dir. Du weißt, der große Bruder, der ist da. Der beschützt mich. Der verteidigt mich. Egal, was da passiert, du weißt, Gott hat das letzte Wort. Wenn Gott bei dir ist, lebst du ein ganz anderes Leben, total anders. Dann stellst du die Welt auf den Kopf. Dann laufen und rennen und springen die Geister und die Gespenster und die Dämonen von dir weg. Die sagen, bitte schone uns, mach uns, lass uns in Ruhe. Denn wenn Gott da ist, haben die Dämonen nichts zu melden. Können dir nichts anhaben. Kann das Negative dir überhaupt nichts anhaben. Dann geht das Negative bei dir runter wie bei der Gans das Wasser. Weißt du, deine Federn sind so gefettet, dein Leben ist so voll von der Herrlichkeit Gottes. Du hast eine Ausstrahlung, dass es alles abstößt, was nicht Gott ist. Die Dämonen und die Geister lassen dich in Ruhe, wenn Gott in dir ist. Sobald die riechen, Gott ist in dir. Bist du unbesiegbar? hast Autorität, Vollmacht, hast Macht über Satan und alle seine Machenschaften. Oder gibt es eine ganze Menge heutzutage. Geh mal durch das Leben, geh durch den Alltag, geh durch dein Geschäftsleben, geh durch die Familien, geh durch die Krankenhäuser. Du wirst merken, was für Macht der Teufel ausübt und sagt, du wirst nicht geheilt. Dir kann nicht geholfen werden. Für dich spricht niemand. Und du denkst, Satan kontrolliert die Situation. Nein, in dem Augenblick, wo Gott in dein Leben kommt, hast du plötzlich die Zügel fest in der Hand und kontrollierst das Leben. Du trittst auf Schlangen und Skorpione und du zerquetschst sie. Und der einzige Platz, wo der Teufel sich aufhalten darf, der ist es unter deine Füße, steht in der Bibel. Satan wird unter unsere Füße gelegt und du stehst da drüber. Du stehst über deine Widersacher, die können spotten, die können machen, die können so viel Tamtam machen, wie sie wollen. Du erhebst dein Haupt und sagst, naja, habt ihr noch Pulver? Könnt ihr noch was verschießen? Verschießt mal ruhig alles, was ihr habt. Und dann, wenn die ihren Pulver verschossen haben, dann stehst du auf und sagst, so jetzt, mein Freund, komm mit. Denn du bist jetzt entwaffnet. Und das ist, wie wir den Teufel entwaffnen, denn der Stärkere ist in uns, der kann uns gar nicht anhaben. Du bist, wenn du in Gott bist, bist du so wie Siegfried in dieser Sage, wenn du die deutsche Sage kennst, du bist unverletzbar, weil das Blut Jesu dich bedeckt, dich beschützt. Und nur da, wo du nicht beschützt bist, da bist du angreifbar. Und bitte verrate nicht die Stelle, auch nicht deine Hilde, wo du unangreifbar bist. Sag's niemand. Du hast bestimmt so deine Schwachpunkte. Und deine Schwachpunkte gehen niemand was an, außer Gott. Deine Schwachpunkte gehen niemand was an. Deine Schwächen, und wir haben alle Schwächen als Menschen. Aber alles andere, mein ganzer alter Mensch, der ich mal gewesen bin, ist bedeckt durch das Blut Jesu Christi. Ich bin unverletzbar. Und dann stehst du da, dann kommt so ein feuriger Pfeil, ziehst wieder raus und schmeißt weg. Du bist Sieger. Mit Gott bist du Sieger. Deshalb, dir kann nichts schaden. Du bist einfach dem Feind zu stark, weil der Christus, der Stärkere in dir ist. Mit Gott verstehst du die Welt, wenn Gott in dir ist. Wenn du Gott begriffen hast, verstehst du alle Dinge, warum, wieso das alles ist. Das ist nicht mehr ein Rätsel für dich. Da hast du nicht nur die Fragen, sondern du hast auch die Antwort parat. Mit Gott, wenn Gott dein Vater ist, wenn er in dir ist, lebst du positiv, hast über alles Übersicht, bist eines Hauptes länger wie der anderen, kannst es richtig regieren. Weißt du, wenn du ein Lilliputaner bist, ein Zwerg, dann ist alles so groß. Aber wenn du selbst die Größe Gottes in dir hast, dein Ebenbild in dir trägst, bist du etwas Ungewöhnliches, dann bist du optimistisch. Also ich bin so dankbar, dass Gott in mein Leben gekommen ist. Ich bin so optimistisch. Früher habe ich alles schwarz gesehen. Weißt du, was es ist? Alles negativ. Das ist nichts. Und da ist die Tür zu. Das ist unmöglich. Das wird nichts. Aber jetzt, seit Christus im Herzen mir wohnt, bin ich ausgeglichen, optimistisch, glücklich. Und ich habe immer den Glauben, aus jeder Situation werde ich mir das Beste machen. Mit Gottes Hilfe. Allein schaffe ich es nicht, aber mit Gottes Hilfe. Und mein Leben ist reich geworden durch Gott. Also, du hast einen großen Gott. Und du sollst aufhören, Bettler zu werden. Und zu betteln. Christen betteln nicht. Christen betteln nicht. Weder den Arzt, bitte helfen Sie mir, geben Sie mir die Spritze. Oder geben Sie mir das und machen Sie das. Christen betteln nicht. Christen stehen auf, die sagen, das will ich und das will ich nicht. Du bist mit Gott so reich. Und eigentlich, wenn du richtig mit dem lieben Heiland wandelst, bist du wunschlos glücklich. Dann fragt man dich, was soll man dir zum Geburtstag schenken? Ja, ich habe alles, was ich brauche. Bin so begnadigt, bin so beschenkt, bist gut bedient bei Gott. Wie groß ist mein Gott? Weißt du, der liebe Gott liest deine Wünsche dir von den Augen ab. Noch ehe sie rufen, ehe du das auf dem Zettel, dein Wunschzettel schreibst, deine Wünsche, hat Gott schon deine Wünsche erfüllt. Das ist Gott. Wir sollten viel mehr mit Gott zusammenleben, denn ohne ihn ist unser Leben leer und mit ihm ist unser Leben voll. Da bist du gut gelaunt, hast immer Spaß und Freude, kannst sehr gut schlafen und ist es schon was wert, wenn man morgens aufsteht und ausgeschlafen ist, entspannt ist. Weißt du, wenn Gott in deinem Leben ist, geht es dir blendend. Ich möchte nur etwas dir rüberbringen, dass du so voll von Gott bist, dass deine gottlosen Freunde neidisch und eifersüchtig auf dich werden. Und die sollen kochen vor Neid. Mensch, was machst du? Du bist immer gut gelaunt. Auch wenn du Niederlagen hast, stehst du immer wieder auf, schüttelst dich ab und bist in guter Stimmung, vermisst nichts, entwickelst dich positiv, hast immer so ein passendes Wort, so ein Rema in deinem Leben, kannst alles akzeptieren. Also ich würde da die Flinte ins Korn werfen und würde aufgeben und weggehen, sagen die, aber du mit Gott stehst du und sagst, ja, das ist da, aber denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Du stellst dich wieder her. Früher, ich glaube, ich habe meinen Kindern auch geschenkt und wir hatten das auch so, Stehaufpuppen oder Stehaufmenschen. Kennst du das? Da kannst du hinschmeißen, wie du willst. Die stehen immer wieder auf. Das Gewicht richtet sie immer wieder auf. Und Kinder Gottes, die Gott in sich haben, sind richtige Stehaufmenschen. Die kann man hinflacken, wie man will. Die stehen immer wieder auf. Die haben immer Kopf oben. Wahre Gotteskinder, und das geht in Sekundenschnelligkeit. Da schmeißt du hin und der steht schon wieder. Der wird angegriffen, der wird niedergedrückt und der steht schon wieder auf. Du bist mit Gott, und das lass mich sagen, wie groß ist mein Gott? Das ist also, was wir hier machen, die Vermessung Gottes. Was kann ich Gott zutrauen in meinem Leben? Ich kann Gott Großes und Gewaltiges zutrauen und mächtige Dinge. Mit Gott bist du immer, und jetzt pass auf, was ich sage. Und ich beweise es auch, wenn du es willst. Und werde auch den Beweis antreten. Mit Gott bist du immer eine Nasenlänge voraus. Mit Gott bist du immer eine Nasenlänge voraus. Ich rede das mal praktisch, weltlich. Ich kann natürlich auch anders und fromm und kananäisch sprechen. Aber ich möchte, dass du es verstehst. Bist immer ein paar Sekunden schneller. Hast mehr Durchhaltevermögen. Wir tun alle Menschen herzlich leid, die Gott nicht kennen und mit ihm nichts zu tun haben wollen. Die gehen schon jetzt hier durch die Hölle und machen die Hölle durch. Sie quälen sich Tag für Tag und leiden und stöhnen und jammern und so weiter. Aber das Kind Gottes, das steht immer wieder auf. Ich bin also von meinem Gott begeistert. Seit über 40 Jahren, als ich Christ wurde, habe ich meinen Kollegen und Freunden erzählt, du, ich bin Christ geworden. Die haben gesagt, du spinnst. Das ist alles nur Strohfeuer. Ich habe erzählt, wie groß mein Gott ist, was er alles kann und was er alles macht, was ich in der Bibel gelesen habe, was wahr ist. Die haben gesagt, du bist verrückt. Und dann, ich denke noch heute an einen, der gesagt hat, das ist alles Strohfeuer. Johannes, das ist alles nur Strohfeuer. Aber ich danke Gott, dass Gott so viel Stroh hat, dass er bis heute noch heizen kann. Der heizt bis heute mit Stroh. Ich bin begeistert, auch wenn es Strohfeuer ist. Ich bin begeistert. Ich bin von Gott begeistert. Ich kann alles verlieren. Man kann mir alles nehmen, aber wenn ich meinen Gott habe, komme ich immer wieder so wie ein Stehaufmännchen auf. Und ich habe das gelernt, mir macht es gar nichts auf, etwas aufzugeben, denn ich weiß, wenn ich etwas jetzt für Gott und mit Gott und für Gott aufgebe, kriege ich morgen was Besseres. Das ist mein Leben als Beweis, meine Kinder können mir das bestätigen. Ich komme immer wieder hoch, irgendwie komme ich wieder hoch. Es kann passieren, es kann knallen, es kann scheppern, es kann Scherben geben, es kann alles in Trümmer mal liegen. Und das alles habe ich in meinem Leben schon erlebt und durchgemacht. Und ich stehe immer noch da und freue mich bester Gesundheit. Weißt du, wenn du Gott hast, kommst du immer wieder hoch. Denn der richtet dich auf. Er gibt neue Kraft. Und die, die auf den Herrn harren, die fahren auf wie Adler. Die machen wieder so eine Senkrechtkarriere. Einfach wie eine Rakete, wie ein Komet gehen sie hoch. Mit Gott wirst du immer wieder hochkommen. Wenn der in deinem Leben ist, ist egal, was du verlierst. Kannst alles verspielen, alles verprassen. Denk an diesen Mann, den verlorenen Sohn, der hat alles verloren, das ganze Erbe. Und dann kommt nach Hause, ist der gemachte Kerl. Steht er da, mit neuem Ring, mit neuem Mantel. Sauber, sogar einen Mastochsen hat er noch essen dürfen. Sich satt essen mal richtig, endlich mal in seinem Leben. Meine positive Einstellung zu Gott hilft mir immer wieder, alles zu verkraften. Ich stehe auf der Philosophie, auf dieser Grundlage. Gott hat mich so belehrt durch Hiob und die Lektion, die ich da gelernt habe. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist das Geheimnis, wie ich immer wieder hochkomme. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Mit ihm kann ich alles verkraften. Er füllt meine Defizite aus, mein Mangel. Durch sein Reichtum werde ich begnadigt und beschenkt immer wieder neu. Und ich habe immer genug. Mit ihm meistere ich jede Herausforderung. Ich will dir nur sagen, wie gut Gott ist. Du sollst den guten Gott entdecken, nicht irgendeinen Herrgott oder religiösen Gott oder einen Gott in der Fantasie oder in der Philosophie oder in der Theologie. Nein, du sollst den persönlichen Gott, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs kennenlernen. Und die Menschen haben alle ihre Tiefpunkte gehabt und sie sind immer wieder hochgekommen mit Gott. Jeder kam mal in Hungersnot oder in Dürre oder in Schwierigkeiten, aber mit Gott sind sie immer rausgekommen aus dem Dilemma. Und das will ich dir sagen, wie groß ist unser Gott. Wenn dein Gott tot ist, nimm doch meinen, nimm doch unseren. Jesus lebt, Halleluja, Jesus ist auferstanden. So, meine positive Einstellung zu Gott hilft mir, dass ich voller Tatendrang bin. Ich habe gar nicht so viel Geld, um das alles zu verwirklichen, was ich tun könnte und sollte und kann. So viele Ideen, er gibt mir so viel Stoff, so viel Begeisterung. Leute kommen und sagen, ja, wie können Sie, Herr Matutis, 3-4 Predigten pro Woche halten? Wo kriegen Sie Ihre Ideen her? Ich kriege sie von Gott. Gott ist kein Bettler. Gott ist meine Soufflöse, der Heilige Geist. Er gibt mir Gedanken, Ideen, Fantasien. Ich muss nur die Bibel aufschlagen und irgendwo und eine Bibelstelle lesen und schon spricht Gott zu mir. Ich habe keine Probleme mit dem Reden Gottes, weil die Bibel voll ist von Stimmen aus dem Jenseits, aus dem Universum, von der Herrlichkeit. Und das erlebe ich. Also Gott ist für mich positiv und ich bin begeistert von ihm. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe jetzt ein bisschen von mir gesprochen. Hast du große Probleme oder hast du einen großen Gott? Wie bitte? Hast du große Probleme oder einen großen Gott? Ich will nicht die Antwort haben. Beantworte sie selbst, denn jeder muss die Frage selbst beantworten. Ich muss es für mich beantworten, auf meine Art und Weise. Wer und was ist größer in deinem Leben? Deine Probleme oder dein Gott? Weißt du, wir sagen manchmal Gott. Aber das umzusetzen ist nicht immer einfach, liebe Geschwister. Der große Gott, der will alles haben. Übergib mir das Steuer. Lass mich lenken, lass mich fahren, lass mich den Weg führen. Aber natürlich, ich weiß auch den Weg. Herr, das ist ja Umweg, was du hier machst. Er leitet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Weißt du, Gott wird mit deinen Problemen spielend fertig, so mit links. Der große Gott ist eine Kleinigkeit für ihn. Und in dieser Erkenntnis steht und fällt alles. Ist Gott groß, dann kann er alles. Ist Gott klein, kannst du gar nichts. Du musst also zuerst einmal bei dir selber anfangen. David ermannte in Gott. Das ist das Geheimnis von David, warum er mit dem Riesen Goliath aufnehmen konnte. Er ermannte in Gott. Wie ermannt man in Gott? Wie wird man Mann in Gott? Indem man Kraftfutter ist. Dein Wort war meine Seele Speise. Alle meine Quellen sind in dir. Und er hat das Wort Gottes verschlungen. Das Wenige, was er von Gott wusste, hat er einfach verarbeitet und sagte, das ist mein Gott. Wer ist ihm gleich? Sprich über deinen Gott. Fang an, über Gott zu sprechen. Fang mal an, Selbstgespräche über Gott zu führen. Weißt du, wahre Anbetung ist nichts anderes, wie Selbstgespräche mit Gott führen. Nur ein Tipp von mir. Fang an, Selbstgespräche. Sprich über deinen Gott, nicht über deine Probleme. Weißt du, du denkst über deine Probleme, die beschäftigst du in deinem Kopf, in deinem kleinen Computer. Und unser Gehirn ist wie ein Computer und immer vernetzt mit irgendetwas, mit irgendjemand. Wenn du über Gott nachdenkst, vernetzt sich dein Computer mit Gott. Und plötzlich kriegst du so viel Input, so viel Impulse, so viel Gedanken. Natürlich, wenn du dich mit deinen Problemen beschäftigst, vernetzt du dich mit deinen Problemen. Und die saugen dir alle Kraft und alle Energie, alle Freude, jeden Frieden, die nehmen dir alles weg. Deshalb, verbinde dich mit Gott in deinen Gedanken. Und da wird Gott groß. Dann werden deine Probleme in Triumphe verwandelt. Mit meinem Gott springe ich über der Mauer. Und dann testest du, was Gott alles so kann. Du wirst aus deinen Problemen plötzlich Projekte machen. Und du merkst, dass alles, was wir die Probleme, da die Leute erzählen und feuern, das ist alles nur dummes Gequatsche, das ist alles nur Luftblasen. Da musst du einen kleinen Stich nur nehmen, eine Nadel vom Wort Gottes. Und da geht plötzlich die Luft aus. Weißt du, durch die falsche Verkündigung heutzutage, was die Menschen Land auf Land ab hören in den Kirchen, nichts gegen Kirchen, aber Land auf Land ab, da wird nicht mehr der lebendige Gott verkündigt. In Berlin gibt es x Kirchen, evangelische Kirchen, die glauben nicht mehr an die Auferstehung der Toten. Ja, wozu soll ich denn leben, wenn es keine Auferstehung mehr gibt? Da wäre am besten, da das Leben ist dann nur eine Henkersmahlzeit, das ist alles. Aber wenn es einen Gott gibt und eine Auferstehung gibt und ein ewiges Leben gibt und Gott alles unter Kontrolle hat, dann schießt man los. Weißt du, die Menschen wird heutzutage in den Kirchen Land auf Land ein falsches Gottesbild vermittelt. Wer glaubt, dass Gott tot ist, und das glauben viele Evangelische, durch die moderne Theologie verseucht, glauben, Gott ist tot, predigen einen toten Gott, Zeichen und Wunder sind vorbei. Und kein Wunder, dass die Kirchen, die diesen Quatsch glauben, dass sie so langsam aussterben. Schau die evangelische Kirche an. Schau dir es nur mal an. Leute wollen den Quatsch nicht hören. Das wissen sie schon lang, dass der Teufel da Probleme vorgaukelt, was die Probleme sind. Und dass man über Probleme redet und quasselt. Was die Leute brauchen, ist Lösung, Antwort, Hilfe, Lichtblicke. Und wer das nicht mehr hat, fängt an einzupacken, Kirchen zu verkaufen, Türen zuzumachen. Gemeindehäuser werden verkauft. Wenn ich dran denke an Freikirchen, wie viele Freikirchen verkaufen ihre Gemeindehäuser, legen zusammen, weil nicht mehr genügend Leute da sind, verzetteln sich in Spaltungen, in Kirchengezänge, theologische Debatten, was weiß ich, weil sie Gott nichts mehr zutrauen. Aber wenn du Gott zutraust, die Sache geht vorwärts und aufwärts. Mit einem ausgehöhlten Gottesbild kommst du nicht weit. Und keine Kirche kommt damit weit. Schmeiß doch die ganzen religiösen Debatten, was du so hörst, auf dem Schrotthaufen. Dort gehören sie auch hin. Auf den Müll. Und fang einfach ganz neu, kindlich an Gott zu glauben. Vor vielen, vielen Jahren habe ich auch solche Krise gehabt, vielleicht wie der eine oder andere von euch. Oh, das ist alles Verführung der Christenheit. Das ist alles unmöglich. Sowas gibt's nicht. Zeichen und Wunder existieren nicht. Und so weiter. Das war mal früher. Alles war nur früher. Dann habe ich gesagt, ja, weißt du, das ist alles Märchen. Märchen habe ich genug da. Ich will Realität sehen. Was ist die Realität für mein persönliches Leben? Und als ich dann den ganzen Shit weggeworfen habe, in den Müll geworfen habe, entsorgt habe, dann habe ich gesagt, Heiland, ich möchte die Bibel, dein Wort, so lesen, als wenn ich das erste Mal dieses Buch in die Hand nehme. Und habe angefangen, die Bibel so zu lesen, als wenn ich noch nie gelesen hätte. Dann habe ich gesagt, Herr, und genau das ist für mich. Halleluja. Genau das ist für mich die Lösung. Genau das ist, was ich suche. Weißt du, wir müssen wieder kindlich, nicht kindisch, kindlich, einfach und einfältig sein, natürlich sein. Und natürlich lebt man. Du lebst ja nicht künstlich. Du lebst natürlich. Also die ganzen Debatten, schick sie dorthin, wo sie hingehören, auf den Müllhaufen. Und fang an deinen Gott zu glauben. Fang an Gott zu glauben, dass wie du einst als Kind mal geglaubt hast. Weißt du, als Kind, da warst du nicht verdorben, da warst du noch unschuldig, breit aus die Flügel beide und so weiter. Und dann hast du kindlich gebetet und du hast an Gott kindlich geglaubt. Du brauchst wieder den kindlichen Glauben Gottes, um Gott zu verstehen. Alles andere ist zu verkopft. Lass einfach dir diesen einfältigen Glauben nicht nehmen. Gott hat die Klugen und Weisen zu Dummköpfe gemacht. Schau doch, die sind alle gescheitert. Kann mir irgendjemand sagen, wie die Welt weitergehen soll? Da kriegen sie ja ein Loch im Golf von Mexiko nicht zu. Dann brennen irgendwo die Wälder, die Torffelder in Russland. Die haben keine Lösung. Aber all die Fragen, die finden nicht mehr den Ausknopf. Und so geht's weiter fort und fort. Ungläubige haben keinen Ausweg. Sag mir, und ich lasse mich gerne belehren. Ich bin ja so ein Mensch, der sich gerne was sagen lässt, wenn es wirklich Wahrheit ist. Können sie dir helfen, diese Ungläubigen? Haben sie eine Antwort auf deine Fragen? Können sie dich ermutigen? Bauen sie dich auf? Bringen sie dich weiter? Sie selber können nicht weiter, denn sie sind ratlos. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Ja, siehst du, und dann wollen sie dich beraten, wenn die selbst nicht mal wissen. Psychologen, die selber krank sind, denen solltest du helfen und sie ermutigen und mal auf die Schulter klopfen, guter Mann. Warum studiert man Psychologie eigentlich? Weil man selbst die Antwort auf seine Fragen finden möchte. Und die weiß man auch nicht. Die weiß man nur, wenn man Gott kennt. Da findest du Antwort auf deine Fragen. So, weißt du, du kannst es testen, ob das wahr ist oder nicht. Teste mal, ist Gott Gott, dein Gott, von dem ich hier spreche? Ist er lebendig? Kannst du ihn gebrauchen? Fang an zu beten. Nimm irgendein Problem, das du hast, und bete so lange, bis du Antwort bekommst. Und du wirst nicht gar nicht lange beten. Wenn du ungläubig bist und noch nie was mit Gott zu tun hast, gehabt hast, Gott ist dir so gnädig, er hört auf dem Schlag dein Gebet. Beim ersten Anrufen kriegst du schon Antwort. Natürlich, wenn du nachher Christ bist, du musst wissen, wie man betet. Deshalb auch der nächste Vortrag. Gebet als Ausweg, als Lösung. Deshalb auch, wenn Billy hierher kommt, die Leute, die zum ersten Mal da sind, die werden geheilt. Und was ist nachher mit denen, die schon 20 Jahre hierher kommen? Die werden nicht geheilt. Warum? Weil Gott andere Wege und Methoden hat. Du sollst die Älteste rufen. Die sollen mit Öl dich salben. Du sollst Sünden bekennen. Du sollst vielleicht womöglich vergeben. Da hast du noch Hausaufgaben zu machen. Aber der zum ersten Mal kommt, der verlorene Sohn, der wird sofort ausstaffiert. Der erlebt die Gnade Gottes. Also, die Erstklässler, die kriegen die ganze Information als erstes, so wie es weitergeht, und nachher die anderen müssen dem Lehrer zuhören, die in die Predigt gehen. Der Glaube kommt aus der Predigt. Als erstes kommt der Glaube aus Zuschauen. Da siehst du etwas und kannst sagen, ja, das kann ich glauben. Oder aus dem ersten, da nimmst du die Bibel zur Hand und du liest und sagst, ja, das ist wahr. Aber nachher musst du das selber entdecken und herausfinden. So, Ungläubige haben keine Beweise, können, denn da ist noch niemand, durch Zweifel ist niemand geheilt worden, niemand reich geworden, niemand glücklich geworden. Durch Zweifel, hast du schon jemand gesehen? Der Zweifel hat keine Verheißungen. Wer seinen Gott nicht kennt, der hat keine Unterstützung von nirgendwoher. Schau dir die Leute an, die Probleme haben. Beobachte mal so deine Nachbarn, deine Freunde, deine Familienangehörige, deine Verwandten. Schau sie mal da an, beobachte. Mal über einen bestimmten Zeitraum, wann du beobachten kannst. Sie haben alles und möchten, dass ihnen alle helfen, aber niemand kann ihnen helfen. Die Ungläubigen meine ich. Beobachte mal sie. Mal über einen bestimmten Zeitraum beobachte sie. Je mehr sich die Menschen von Gott abwenden, desto mehr Probleme bekommen sie, desto mehr wird ihr Leben angegriffen, desto mehr verlieren sie den Blick für die Realität. Gottes Verlust ist gleichzeitig Realitätsverlust. Deshalb beweist mir das Gegenteil, dass den Ungläubigen so gut geht. Denen geht es gar nicht so gut. Auch wenn es im Psalm einmal steht, als ich sah, wie den Gottlosen so gut geht. Weißt du, schau dir Ende an, sagt die Bibel. Schau mal das Ende der Gottlosen an, wo die einmal landen und wie die enden. Im Augenblick mag es gut aussehen. Aber was ist, wenn die Nacht kommt? So Menschen, die keinen Glauben haben, heilen nicht. Ihre Lage wird nicht verbessert. Geht's immer mehr bergab, wenn du dir ehrlich anschaust. Sie haben keinen Halt in ihrem Leben. Sie haben keine Bremse. Sie können nicht Stopp sagen. Sie steigen sich in etwas hinein. Leben ohne Hoffnung. Sind nicht motiviert. Da brauchen sie Motivationsseminare vielleicht. Das hält sie eine Weile. Aber dann müssen sie immer wieder motiviert werden und immer wieder getrimmt werden. Nichts gibt ihnen Kraft, um zu widerstehen oder aus einem Dilemma rauszukommen. Warum ist das so? Weil wir Menschen auf Gott angelegt sind. Wir brauchen ihn. Gott ist eigentlich unsere Infrastruktur. Verstehst du, was es ist? Das ist Straße, Eisenbahn, Strom, Wasser, alles, was du so brauchst, diese Infrastruktur. Das ist Gott. Wir sind auf Gott angelegt. Wenn er nicht mehr da ist, ist gar nichts mehr da. Dann macht das Leben keinen Sinn. Dann hast du keine Existenzberechtigung. Dann wirst du gejagt und niemand jagt dich. Dann musst du dir gegen alles versichern, weil irgendwas passieren könnte. Da hast du Haufen Fragen und keine Antworten. Dann geht es uns schlecht, obwohl uns niemand was tut. Dann sind wir gekränkt aus dem heiteren Himmel womöglich, beleidigt. Je weniger Gott bei uns ist, dieser große, starke, mächtige Gott, desto größer ist dann sind die Probleme und desto mehr sinkt der Grundwasserspiegel bei uns. Dann sitzen wir plötzlich auf dem Trockenen und unser Leben ist Wüstensand. Und Probleme türmen sich auf, dass wir gar nicht mehr rüberblicken können. Wenn Gott nicht mehr da ist, dann werden wir uns an die Geister wenden. Und das machen die meisten Menschen heutzutage in unserer Gesellschaft. Dann gehen sie in die Esoterik, dann gehen sie zu Spiritisten, dann gehen sie zu Wahrsagern, dann gehen sie ins Okkulte. Dann lesen sie jeden Schund, das die Menschen nur ein bisschen aufbaut, ob das gut ist oder schlecht. Und fangen jeden Spuk zu glauben. Weißt du, wenn die Menschen Gott nicht mehr glauben, glauben sie jeden Blödsinn. Und schau die Esoterik-Literatur an, was da ist. Da glauben sie an Dämonen und Geister und Beschwörungen, Flüche. Ihr Leben ist dann negativ und pessimistisch. Und sie selber werden dann kritisch, bitter und weil es nichts klappt und nichts funktioniert. Wer keinen Glauben an Gott mehr hat, der hat riesengroße Probleme. Riesengroße Probleme. Auch wenn sie nicht zugeben. Wenn das Wort Gottes bei uns groß ist, wenn wir an großen Gott glauben und immer von Gott begeistert sind, das ist mein Gott, der Tote aufweckt, das ist mein Gott, der Kranke heilt, das ist mein Gott, der Wunder wirkt, der sogar Himmel aufschließen kann, das ist mein Gott. Wenn du so begeistert bist von Gott und erfüllt von Gott und von Worten Gottes erfüllt bist, dann sind die Probleme ganz klein. Da redest du gar nicht darüber. Du nimmst mit einfach, packst ein, sagst ein und ist erledigt. Dann hast du die Dinge alle im Griff. Mit Gottes Hilfe. Weißt du, wenn Gott bei dir ist, hast du die Zügel fest in der Hand. Aber wenn Gott nicht bei dir ist, dann wirst du gelenkt und gesteuert und getrieben und gejagt. Wenn Gott groß bei uns ist und auf dem Thron sitzt, diesen Ehrenplatz hat, dann sind wir frei von Problemen. Nicht, dass wir keine Probleme haben. Die Probleme belasten uns nicht. Sie können uns nichts anhaben. Die erledigen wir mit Leichtigkeit. Da schmeißen wir so die ganzen Probleme wie Zentnersäcke durch die Luft. Dann werden wir dabei nicht schwach, wenn sie an uns herankommen. Im Gegenteil, wir werden mit jedem Problem stärker und stärker, erfolgreicher und erfolgreicher. Wir brennen nicht gleich durch oder aus, sondern wir machen es richtig weiter. Wer seinen Gott kennt, der weiß, dass sein Gott größer ist als das ganze Universum. Alle Himmel können dich nicht fassen, lieber Gott. Der weiß, dass alle Knie sich beugen müssen vor dem Allmächtigen und bekennen, dass er Herr ist. Und bevor er kapituliert, kapituliert alles andere in seiner Umgebung. Er bleibt stehen. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Er wird nicht betteln, wird nicht geschwächt, wird nicht kapitulieren. Im Gegenteil, selbst die hartnäckigsten Widerstände überwindet er spielend. Die größten Schwierigkeiten, die schafft er damit einem Wink. Bitte, weißt du, dann hast du Autorität. Wenn Gott in dir ist, sprichst du ein Wort und die Dinge laufen und fliehen. Wir haben ja Autorität als Kinder Gottes. Wir sind ja König und Priester. Wir haben eine große Berufung. Mit ihm bist du mehr als ein Überwinder. Gott in uns. Begreif das, fass es mal endlich mal. Mit ihm sind die Widerwärtigkeiten nur die Bühne, die Plattform für dich, für deine Entfaltung und Entwicklung. Da stehst du da und da zeigst du, was du kannst, was du bist, was du hast. Du demonstrierst der unsichtbaren und der sichtbaren Welt, mit meinem Gott löse ich die Dinge. Wenn wir unseren Gott kennen, verstehen wir die Welt, verstehen wir, warum das alles so ist, verzweifeln wir nicht, haben wir immer die Antwort. Und wir wissen vor allem, Gott hat das letzte Wort. Nicht die Umstände, Gott hat das letzte Wort. Er entscheidet über Sieg oder Niederlage. Er bringt die Wende. Er zeigt mir den Ausweg. Mein Gott, wie groß ist er? Alles in der Welt hört auf Gott, nicht auf die Probleme. Die Leute wollen die Probleme lösen, die wollen sie loswerden. Alle Welt hört auf Gott, auch wenn im Augenblick vielleicht das nicht so aussieht, dass Gott vielleicht schweigt oder wo ist unser Gott? Aber wenn du anfängst, Gott richtig zu leben, auszuleben, zu bekennen, ich sag dir, das ist Kraft, das ist Dynamik, das ist Leben. Gott hält immer noch seine Zügel fest in der Hand und er sagt, Kind, steuer mal, halt dich mal fest. Meine Kinder, meine Buben vor allem, die wollten Auto fahren. Und wir haben dann an bestimmte leere, große Parkplätze dann ausprobiert, Auto fahren. Da saßen sie auf dem Schoß und dann durften sie Auto fahren. Also lenken und Gas geben und bremsen. Konnte ja nichts passieren, weil der Papa sie auf dem Schoß hatte. Und die durften dann lenken. Und da haben sie schon mit 8 und 9 Jahren Auto gefahren. Und so weiter. Das lernen sie, weil sie dem Vater auf dem Schoß sitzen. Weißt du, wenn du Gott auf dem Schoß bist, dann kannst du Dinge tun, die Erwachsene nicht immer richtig tun und können es. Da kannst du fahren, Auto fahren, lenken. So, der im Himmel wohnt, wenn der dann diese armen, dummen, ungläubigen Menschen sieht, lacht und spottet ihrer. So sagt er, was wollen die? Was wollen die? Schau doch mal an, was ist aus dem Atheismus geworden? Was ist aus dem Sozialismus, Kommunismus geworden? Sie sind am Ende. Die müssen nur noch entsorgt und abgewickelt werden. Und was weiß ich, was man alles mit ihnen gemacht hat. Und auch der Kapitalismus wird fallen und ist jetzt schon irgendwo kurz vor dem Bankrott, vor der Bankrotterklärung. Diese Kartenhäuser brechen mehr und mehr zusammen. Weißt du, Gott hat kein Herz für die Materialisten. Nein, Gott will den Menschen unterstützen. Er liebt den Menschen und nicht den Mammon. Er dient den Menschen. Und Gott braucht nicht Mammon, um zu existieren. Gott existiert auch ohne Geld. Glaub mir das. Gott existiert auch ohne Geld. Und wenn er nicht mehr weiter weiß, dann sagt er Petrus, geh mal zum See, wirf einen Haken aus und der erste Fisch, den du fängst, da ist ein Satter drin oder eine Münze oder Dinar und geh und bezahl deine Kirchensteuer. Gott kann solche Dinge tun. Und ich weiß, dass er das tun kann. Ich bin weit weg gewesen von zu Hause und plötzlich merke ich, du hast kein Portemonnaie dabei. Es ist schon sowas mal passiert. Du merkst, du hast kein Portemonnaie dabei, kein Führerschein dabei und bist 200-300 Kilometer gefahren. Und jetzt dein Tank ist leer und muss nach Hause kommen. Ihr habt gesagt, lieber Gott, und ihr habt nichts mehr zu verpfänden. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wie kriege ich Benzin, dass ich nach Hause komme? Und ich habe gebetet und ich sitze im Auto und sage, lieber Gott, ich muss tanken, aber ich komme nicht mehr weiter. Ich habe kein Geld und ich kenne hier weit und breit niemanden, wo ich jemanden anpumpen könnte und fragen könnte und betteln will ich auch nicht. Und dann saß ich da und bete und plötzlich sagt mir eine Stimme, geh mal ums Auto, so wie die Kinder Israel um Jericho. Ich sollte einmal ums Auto gehen und gehe einmal ums Auto und als ich einmal komme, da ist ein Gülli und dann sehe ich, damals gab es D-Mark noch, da sehe ich 100 Mark. Da sehe ich und ich hebe die 100 Mark auf. Zuerst habe ich gedacht, was soll ich tun? Soll ich zur Polizei gehen und die 100 Mark abgeben? Nein, aber ich habe gebetet und das war für mich eine Antwort Gottes und ich habe die 100 Mark genommen, getankt und bin nach Hause gekommen. Gott hilft aus misslichen Lagen. Wenn du hineinkommst, rufe mich an. Und ich könnte hunderte solche Geschichten und Stories erzählen, wie Gott geholfen hat, aus dem Nichts. Der sagt nur, geh mal einmal einfach ums Auto. Geh mal einfach ums Auto. Gott kann verrückte Dinge benutzen und Gott benutzt manchmal verrückte Dinge. Einen trockenen Eselskin backen, leere Krüge. Schau die Geschichte der Bibel an. Aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Was hat er da gebraucht? Ein Wort. Und schon waren die Atome, die Energie da und schon existiert alles, ist da. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Das ist das Geheimnis unseres Lebens. Gott spricht und du bist gepackt, ergriffen, begeistert, erfüllt. Gott ist ein Genie. Er kann aus nichts viel machen. Er ist ein Genie. Gott macht aus gewöhnlichen Menschen ungewöhnliche Sachen. Das ist unser Gott. Und er möchte dir begegnen und dich benutzen. Er möchte dein Leben gestalten. Ich bin so begeistert. Also ich wäre gerne dabei gewesen. Bei den Kindern Israel dort in der Wüste. Ich habe nicht so gemurrt wie die. Ich wäre nicht so sterisch wie die gewesen. Ich wäre dabei gewesen. Weil es 40 Jahre versorgt, der liebe Gott, Israeliten mit Manna und mit Wachteln und mit Wasser. Wo nichts wächst, wo nichts gibt, wo nichts existiert, da versorgt Gott seine Kinder. Gott kann mit nichts dich führen. Da braucht niemand. Da braucht keine Gemeinde, um dich zu leiten, kein Pastor. Da braucht nicht nochmal die Bibel. Gott kann plötzlich sein Wort in deinem Herzen aufschließen, dass du sagst, Mensch, wo kommt das her? Woher weißt du das alles? Der Heilige Geist wird dich an all das erinnern, steht in meiner Bibel. Weißt du, Gott kann übernatürliche Dinge tun. Die ersten Christen hatten keine Bibel, kein Neues Testament und das Alte Testament auch nicht immer dabei. Aber Gott hat ihnen die Worte ins Herz gegeben. Wenn ich dann höre, wie Stephanus predigt, gewaltig Petrus, ungelehrter Mann, plötzlich steht er da und predigt so voll Beweisung des Geistes und der Kraft und da sitzt den Leuten im Herzen, da arbeitet Gott. Weiß Gott braucht nichts. Und hier in Berlin vor einigen Jahren oder vielleicht schon ein Jahrzehnt hier, da ist eine Frau verhungert vom vollen Kühlschrank. Voll im Kühlschrank. Todesursache, sie ist verhungert und die Tatsache stand in der Zeitung, vor einem vollen Kühlschrank. Man kann vor einem Kühlschrank verhungern, wenn man Gott nicht hat. Da hat man keinen Appetit, dann schmeckt eines nicht, die Verdauungsorgane funktionieren nicht, der Magen ist verdorben. Aber mit Gott, da kannst du sogar mit Baumrinde existieren. Das machen die Christen in Nordkorea. Es wird immer noch Bäume geben. Und Saat und Ernte wird nicht aufhören. Also mit Gott steht und fällt alles auf dieser Welt. Und Gottes Furcht ist die Wende, der Weisheit Anfang. Wenn du Gott respektierst und ehrst, mein Gott ist ein großer Gott, ein mächtiger Gott, das ist mein Vater. Kannst du dir vorstellen, Wenn du die großen Berge siehst, das hat mein Daddy gemacht. Das große Meer, die großen Fische, wenn du irgendwo im Aquarium bist und dann diese riesigen Fische des Ozeans anschaust, das hat alles mein Vater gemacht. Die meisten Leute begreifen nicht, wie groß Gott wirklich ist. Die denken, Gott sitzt im Himmel und wartet nur, bis einer Halleluja sagt. Nein, Gott will unser Vater sein, er will für uns sorgen, für uns arbeiten, für uns was tun. Weil Gott ist ein mächtiger Gott. Er kann's. Man muss ihm nur eine Chance geben. Und die meisten Menschen geben Gott keine Chance in ihrem Leben. Das ist das Problem. Weißt du, wir können alles als Menschen. Wir können Menschen auf den Mond bringen, aber wir können unsere ureigensten Probleme nicht mal lösen. Wenn einer Verstopfung hat, nicht einmal das kriegt er hin. Aber Menschen auf den Mond, das kann er bringen. Weißt du, unsere Probleme, die kriegen wir nicht im Griff. Warum? Ohne Gott läuft nichts. Ohne Gott versandet alles. Man erfindet ein Medikament, eine Heilung für irgendetwas, dann schreiben sie groß, jetzt haben wir etwas für AIDS gefunden. Haben sie noch nicht gefunden, aber trotzdem, ich sage das jetzt nochmal so. Aber 50 andere Krankheiten entstehen dabei noch, diese Nebenwirkungen. Weißt du, wenn ich dann angucke, in Palästina da unten mit ein paar Juden und ein paar Palästinenser wären die Weltmächte nicht fertig, sind ratlos und denken, jetzt endlich haben wir eine Konferenz angesetzt und jetzt geht schon wieder was daneben. Weißt du, wir können so viel machen, was wir wollen, ohne Gott läuft es nicht. Und das Problem unten in Palästina wird nicht anders gelöst, als nur mit Gott und mit Gottes Hilfe. Da können Doktoren, alle Supermächte haben sich noch die Zähne ausgebissen, dort unten im Nahen Osten. Ob es die Babylonier waren, die Ägypter waren, die Griechen waren, die Römer waren, die Germanen waren, die Franzosen waren, jeder ist dort kapituliert. Die Engländer, als letztes haben die Engländer kapituliert und als nächstes werden die Amerikaner sein und die UNO. Wie groß ist unser Gott? Er ist so groß, jetzt bitte halt dich fest, schnall dich an. Unser Gott ist so groß, dass er sich um dich und mich kümmern kann. Bei 6,8 Milliarden Menschen kann er sich um dich und mich kümmern. Deine Zipperleins und meine Zipperleins nimmt er sich an. Er kann mit jedem Einzelnen reden, so individuell. Manchmal verstehe ich nicht, wie kann Gott einen zuhören, wo so viele Menschen auf dieser Welt sind und jeder will ihm was erzählen. Er kennt uns sogar mit Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Er kennt uns beim Namen. Und nicht nur das, sogar die Sterne kennt er mit Namen. So steht es in meiner Bibel. Also so groß ist unser Gott und so klein, so detailliert, dass jeder sein Leid ihm klagen kann, dass er versteht bis in der letzten Zelle deines Lebens, dass er sogar deine Wünsche erfüllen kann und dass er jedem von uns sogar noch helfen kann. Bei 6,8 Milliarden Menschen kann jedem Einzelnen noch helfen, jeden Einzelnen beschützen, jeden Einzelnen ans Ziel bringen, wenn er nur will. Als die Kinder Israel ins gelobte Land gehen sollten, haben sie Kundschafter ausgeschickt. Und zwei Kundschafter, das waren die richtigen und die anderen 10 waren falsch. Du siehst also, geh nie nach der Mehrheit. Hüte dich, nach Mehrheit Ausschau zu halten. Wo die Mehrheit hat nicht immer recht. Demokratie hat nicht immer recht. Also schau nicht auf die Mehrheit. Zwei waren, die haben genau das Gleiche gesehen, was die 10 anderen auch gesehen haben. Die Riesen, die festen Städte, die Probleme. Sie haben gesehen das schöne Land, aber das schöne Land hat sie nicht interessiert, sie hat nur die Probleme interessiert. Weißt du, so viele Leute, die interessieren sich nur für Probleme, Deutsche speziell. Die interessieren sich nur für Probleme. Wir sollten aufhören, uns für Probleme zu interessieren, wir sollten uns interessieren für Lösungen. Was für eine Lösung ist hier vorgesehen? Und die zwei Kundschafter, was haben sie gemacht? Sie haben die Feinde gesehen, sie haben sich selbst auch gesehen, so wie die anderen auch. Wir sind uns vorgekommen wie Heuschrecken, als wir die Bestien da sahen. Sie sahen die uneinnehmbaren Städte, sie haben alles gesehen, sie waren Realisten. Wahre Christen sind Realisten, sie sehen alles, aber über dem allem sehen sie Gott. Wahre Christen, die sehen nicht nur die Probleme, sondern wahre gläubige Menschen sind Realisten, die sehen, Gott steht über allem. Gott ist über allem. Und sie haben nicht auf die dummen Worte gehört, was die 10 da erzählt haben. Sie haben ihr Herz genommen, zusammengefasst und sie haben sich an die Verheißung Gottes geklammert. So wie Gott uns aus Ägypten rausgeführt hat, so wie er uns durch die Wüste geführt hat und so wird er uns auch in das gelobte Land führen. Wir haben denselben Gott. Du solltest denselben ewigen Gott sehen, der hier in der Bibel vor 3, 4, 5.000, 6.000 Jahren, 10.000 Jahren, 100.000 Jahren, eine Million von Jahren, wie er sich da offenbart hat, in der Ewigkeit, Unendlichkeit. Dieser Gott ist heute noch derselbe Gott. Ist das nicht fantastisch? Jesus Christus derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Der ändert sich nicht. Gott hat sich überhaupt noch nicht geändert. Der hat auch nicht nötig, sich zu ändern. Warum denn auch? Und dann diese zwei, die haben geglaubt und sie haben ihre Feinde besiegt und noch so frech. Weißt du, wenn du an Gott glaubst, kannst du ruhig, lässig und frech sein. Wir werden sie wie Brot verspeisen. Martin Luther übersetzt fressen. Der war noch derb und kern und kernig. Sie sagten sich also, wir sind in der Lage, das Land einzunehmen. Wir sind in der Lage, mit den Riesen fertig zu werden. Und sie haben das gelobte Land auch eingenommen, die anderen nicht. Die anderen sind alle in der Wüste verreckt. Deshalb der nicht glaubt, der nicht Gott was zutraut, der kommt nicht ans Ziel. Der kann noch so schöne Verheißungen haben. Mit Gott sind wir immer Sieger. Gewinnen jede Schlacht, kommen durch jede Tür. Und wir sollten eigentlich auf Gott schauen, bevor wir zum Fenster rausgucken, wie das Wetter ist. Wie ist dein Gott? Wie ist die Situation? Wer hat alles in der Hand? Und wenn du auf Gott schaust, dann kannst du in die Löwengrube gehen, kannst in den Feuerofen gehen, kannst die Sache anpacken, wie du das willst. Dein Gott ist mit dir. Kannst einen Brief schreiben, zum Hörer greifen und sagen so. Und da muss nicht dein Herz, da musst du nicht zuerst mal eine Flasche Baldrian ausgetrunken haben. Der Friede Gottes ist höher als unsere menschliche Vernunft. Dann gehst du an den Hörer, gelassen, hast mit Gott geredet. Und dann fürchtest du dich nicht. Menschen, die vorher mit Gott gesprochen haben, fürchten sich nicht mehr vor dem Angesicht der Menschen, denn wir wissen, der in uns ist, ist stärker. Wenn du auf Gott hörst, wirst du immer rauskommen aus jeder Auswegslosigkeit. Wenn du natürlich auf die Dummen hörst, die 10 anderen, die da nichts glauben, wirst du auch dumm bleiben. In aller Liebe, das ist wahr. Auf wen hörst du? Der Glaube kommt durch Predigt, durch das Rema, durch das Wort Gottes, durch das inspirierte Wort Gottes, durch das, was dich motiviert. Jeder, der nicht an Gott glaubt, an dem glaubt auch Gott nicht. Jeder, der Gott nicht annimmt, warum soll Gott sich um ihn kümmern? Der will mit ihm nichts zu tun. Der ist und bleibt unterbelichtet, redet dummes Zeug. Schließlich endet er wie ein Törichter. Lies mal die Sprüche und die Prediger. Und da ist die Rede von den törichten Menschen. Der törichte Mensch, was der immer sagt und denkt. Und der Weise, der auf Gott schaut, der hat die Weisheit, der kriegt alles unter die Füße. Gott arbeitet. Dieser große Gott benutzt dich und mich. Und das ist so fantastisch für mich, dass er gerade mich benutzt. Na, natürlich dich auch und dich erst recht. Aber er benutzt mich zuerst mal. Ich gehe von mir aus. Er arbeitet mit den Schwachen, mit den Kleinen, damit er die Großen sitzen lassen kann. Er kämpft mit für dich, damit du nur einfach still sein kannst. Weißt du, wir denken immer, der Große, das ist der richtige Mann. Der kleine David, das 8. Kind. Der kommt zum Schlachtfeld und der sieht diesen riesen Goliath. Was ist der David? Nichts, unerfahren. Weißt du, wenn Gott mit dir ist, brauchst du nicht große Erfahrungen. Große Erkenntnisse, große Erlebnisse. Wenn Gott in dir ist, bist du groß genug, um über deinen Schatten zu springen. Schau Gott an. Sprüche 1,17. Die Furcht Gottes oder Gottesfurcht oder Respekt vor Gott oder die Würdigung Gottes ist der Anfang der Weisheit. Hudson Taylor hat gesagt, also wir brauchen nicht einen großen Glauben. Versuch nicht da, ich übe mich dazu glauben. Ich mache so fromme religiöse Klimmzüge. Das ist alles Quatsch. Du brauchst das alles nicht. Du musst nur eine richtige Vorstellung von Gott haben. Ein richtiges, vernünftiges Gottesbild. Erkenntnis Gottes. Wenn du das hast, dann schaffst du alles. Und Gott sagt, deine Probleme, die sind für mich Kleinigkeit. Lass mich mal dran. Lass mich mal dran. Lass mich mal mit dir reden und mit den Problemen da sprechen. Und du wirst sehen, wer dich dann segnet, dich gebraucht, dich auferweckt, dich aufleben lässt. Wer Gott preist und seine Größe rühmt und Gott die Ehre gibt, das ist das Geheimnis. Du musst nur, wie groß ist mein Gott? Ich bin in einem Gottesdienst in Heilbronn Und wir singen, wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er, wer teilte die Fluten vom Roten Meer. Da steht ein Jude neben mir und sagt, ein orthodoxer Jude, der mal meinen Gottesdienst besucht hat, und sagt, oh, Herr Matudis, ich muss Ihnen was sagen. Was Sie singen, das ist falsch. Der wollte ja nur kritisieren, der kam nur zum Kritisieren. Und steht und klopft mir auf die Schulter, was Sie da singen, das ist also theologisch nicht einwandfrei. Wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er, wer teilte die Fluten vom Roten Meer? Und dann sagt, oh, wie bitte, was ist da falsch? Wir Kinder Israel, wir sind nicht durch das Rote Meer gegangen, sondern durch das Schilfmeer. Da war das Wasser nur so tief. Oh, habe ich gesagt, Halleluja. Das ist doch großartig, dass es sogar in so einem tiefen Wasser die Ägypter alle ertrunken sind. Und weißt du, da kannst du sogar aus Lappalien Probleme machen. Und da war das still. Also wenn sie auch durch das Schilfmeer gewattet sind, auch wenn das Wasser nur so tief war, wenn die dort ertrinken, das ist ein größeres Wunder, als wenn die da im Roten Meer noch ertrinken. Also natürlich, es passt nicht, wenn wir singen, wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er, wer führte uns durch das Schilfmeer. Das geht nicht. Aber Rote Meer, ich bleibe am Roten Meer, dort sind sie ertrunken. Wenn sie wollen, sollen sie auch dort bleiben. Aber du siehst, die Spötter, die sagen, das ist nicht möglich, die versuchen das alles zu erklären. Es ist ein größeres Wunder, die Ägypter in eine Pfütze ertrinken zu lassen. Das ist ein größeres Wunder als im Roten Meer. Gott übergeht all diese stolzen, klugen, weisen, der hasst sie in ihrer Dummheit. Gott übergeht die Perfektionisten, die Starken, die Großen, Mächtigen und so weiter, die Offiziellen. Und er macht mit denen, was nichts ist, macht er Geschichte. Mit den Kleinen, mit einem kleinen Mann, mit der kleinen Frau. Gott arbeitet sehr systematisch. Er löst die Konflikte, wo sie entstehen, wo sie auftreten. Du musst nur Gott ranlassen. Ich habe mal ein Werkstück mal als Lehrling vermurkst und habe gedacht, oh Gott, ich war schon Christ. Und habe gebetet, Herr, wie komme ich raus? Ich habe Angst. Verstehst du, es sind Tausende von Marks damals gewesen, was ich da vermurkst habe. Und dann, mir blieb nichts anderes übrig. Ich musste zum Meister gehen. Ich musste sagen, also Entschuldigung, mir ist was passiert. Ich war zu schnell wieder bei der Sache, zu eifrig. Und ich dachte, das kriege ich das so auch hin. Und ich habe vermurkst. Dann hole ich den Meister, der guckt sich das an von der Seite und von der Seite. Ach, sagt er, dann mach mal ein anderes Werkstück da draus. Weißt du, wenn du etwas mal vermurkst, dann kommt der Meister und vielleicht, das wird nicht mehr das draus, was du machen wolltest, dieses A. Wenn A versagt, hat Gott Plan B für dich. Und dann sagt er, dann mach mal ein anderes Werkstück daraus. Spannen sie aus, ausgespannt, ich war so erleichtert. Und du bist erleichtert, wenn der Meister an deine Sache kommt und der Meister die Sache übernimmt und du dein Versagen bekannt hast, da bist du so erleichtert, so befreit. Der Umgang mit Gott ist so befreiend. Weißt du, ich habe so Angst gehabt zuerst mal vor meinem Meister. Der weiß alles, der kann alles und so weiter. Dem kannst, du verstehst, der sieht alles. Und der hat tatsächlich auch alles gesehen, ob du es auch richtig gemacht hast. Der hat immer alle meine Fehler gesehen. Aber weißt du, dann dieses Vertrauen, ich musste Mist bauen, damit ich Vertrauen zu meinem Meister bekomme. Und der hat mich nicht entlassen und ausgeschimpft oder Tracht Prügel gegeben, das hat es damals nicht mehr gegeben, aber weißt du, oder mich da irgendwie geschimpft und da runtergeputzt oder zu Sau gemacht. Nein, der hat gesagt, dann mach mal ein anderes Werkstück da draus. Und Gott macht aus deinem Leben, aus deiner Situation, auch wenn es noch so verfahren ist, Bruder, Schwester, auch wenn es noch so misslungen ist und so versaut und so verdorben ist und so vermurkst und vermarkst, dann macht er noch was Gutes draus. So, Gott schafft es und Gott macht durch die Konflikte, die er in deinem Leben zulässt und reinbringt, dich zu einem ungewöhnlichen Menschen. Das macht er. Gott gebraucht ganz gewöhnliche Menschen, um so wie du und ich zu was Ungewöhnlichem zu schaffen. Er benutzt oft das belanglose Zeug, gebraucht eigentlich gar nichts, nur ein bisschen Mehl, ein bisschen Öl und schon hat er Kuchen für 18 Monate. Gott gebraucht so ein einfaches Mädchen, die Sklavin da beim Naaman. Du, wenn mein Herr in Samaria wird, dort ist ein Prophet. Und so weiter. Gott gebraucht manchmal kleine Leute, Sklaven sogar, Leute, die selbst Probleme haben und selbst in Problemen stecken, gebraucht sogar als Wegweiser für andere. Der große Gott will dir dienen und dich zu einem übernatürlichen Leben befähigen. Dieser große Gott, ich bin begeistert und ich möchte dir Geschmack machen auf den lieben Gott. Gott ist der große Macher. Gott ist der große Macher. Gott ist der große Macher, der in deinem Leben was macht, der aus deinem Leben was macht, der aus deiner Situation was macht. Gott ist der große Macher. Lass ihn mal ran. Sag, Meister, Meister, wir verderben. Siehst du nicht, wie es uns geht, dass wir nicht mehr weiterkommen? Ruf doch den Meister. Und dieser Gottesdienst ist für dich da. Weißt du, Gott will dir in diesem Gottesdienst dienen. Gottesdienst. Nicht, dass du Gott dienst. Was kannst du schon Gott bringen? Ein paar Moneten, ein paar Cent, ein paar Euros. Das ist alles, was du bringen kannst. So vielleicht eine heisere Stimme. Weißt du, Gott dient uns im Gottesdienst. Gott will uns begegnen. Also Gottesdienst ist nicht nur, dass du Gott groß dienst. Und denkst, ich mache dem lieben Gott jetzt einen Besuch. Und besuche ihn mal in der Gemeinde. Nein, Gott dient dich, wenn du hierher kommst. Gott berührt dich. Gott macht aus deinem Leben etwas. Du hörst etwas, was du sonst vielleicht nie gehört hättest. Das möbelt dich auf, das greift dir unter die Flügel und sagt, ja, guck mal, wenn der das kann, kann ich auch. Wenn der in der Bibel da geschafft hat, schaffe ich es auch. Er ist der Töpfer, der dein Leben dann individuell gestaltet.